Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder der ESC Green Room, der Podcast zum Eurovision Song Contest. Wir befinden uns bereits in Folge 78 und wir nehmen heute am Sonntag, den 27. Februar 2022 auf. Mein Name ist Sascha Gottschalk und ich sitze hier wieder in meinem kleinen, aber feinen Podcaststudio in Pinneberg bei Hamburg. Und mir wieder zugeschaltet ist die geschätzte Kollegin Sonja Riegel. Hallo Sonja, ich grüße dich.
Hallo Sascha.
Ja, wir haben letztes Mal von einem blauen, rosa Elefanten gesprochen, als wir über Eskimo Callboy gesprochen haben und deren Fans, die unbedingt wollten, dass Eskimo Callboy noch eine Wildcard bekommen für den deutschen Vorentscheid. Es war große Aufregung. Und das ist jetzt im Moment alles ein bisschen anders. Die Welt ist sozusagen aus den Fugen geraten. Russland ist mal ebenso in die Ukraine eingedrungen und kriegerisch eingedrungen und hat einen Krieg vom Zaun gebrochen. Und da fällt es wirklich sehr, sehr schwer, da auch tatsächlich im Moment so lustig über den Eurovision Song Contest zu sprechen. Das werden wir natürlich machen. Aber Sonja, wie geht's dir denn damit, was da so in den letzten Tagen passiert ist?
Ja, das sind natürlich echte Probleme und nicht, was für ein Lied du jetzt gerade gut findest oder ob es deine Lieblingsband zum Contest geschafft hat oder nicht. Ja, es ist super schwierig. Also das war auch schon jetzt in der Sonderfolge zwischendrin, gerade als ich mit Emily aufgenommen habe, war das ja auch schon, dass man so morgens die Nachrichten verfolgt hat und ihr ging's so, ihrer Managerin ging's auch so und wenn man trotzdem versucht, da irgendwie noch ja, bei der Sache zu bleiben, sozusagen, auch das ist schon schwer gefallen. Ja, was will man machen? Also man fühlt sich da natürlich auch völlig machtlos da beim Zuschauen, ne? Aber wir sind kein Politik-Podcast, es ist super schwierig. Natürlich, die Auswirkungen werden wir gleich auch noch besprechen. Gab es ja jetzt auch schon. Aber ja, wir müssen bei dem bleiben, worüber wir reden können, weil das finde ich nämlich auch anstrengend, wenn jeder, der jetzt noch vor kurzem Pandemie-Experte war, auf einmal sich außenpolitisch total gut auskennt. Da sollten wir nicht mit einsteigen.
Ja, das auf jeden Fall. Also ich gucke da auch sehr befremdlich sozusagen auf die Nachrichten und was da so passiert. Aber die sogenannten Experten haben ja auch letztendlich nicht wirklich scheinbar vorausgesehen, dass Putin wirklich andere Ziele auch verfolgt, als den Frieden in Europa zu belassen. Aber auch hier und bei Corona haben wir es ja auch schon gesagt, wollen wir es dann auch gerne den Experten irgendwie halt überlassen. Ja, wann war das? Donnerstagabend ging das ja irgendwie los und über das ganze Wochenende ja fast, dass es sogar jetzt auch im Rahmen des Eurovision Song Contests ja auch eine Diskussion darüber gab. Sonja, willst du mal darüber erzählen?
Naja, es war natürlich erstmal die Frage jetzt, also das war ja dann Donnerstag, es war eigentlich ja schon die Nacht auf Donnerstag, in der es diesen Angriff dann gab von Russland auf die Ukraine, diesen Einmarsch mehr oder weniger. Und eigentlich, also mir war im ersten Moment klar, natürlich können die nicht am ESC teilnehmen, Russland. Also wenn du einen Angriffskrieg gegen ein anderes Land, das da teilnimmt, führst, geht nicht. Also was willst du da einen friedlichen Musikwettstreit treten? Das ist ja völlig Quatsch und gegen alles, wofür dieser Wettbewerb ja steht. Und dann hat es aber noch mal ein bisschen gedauert. Also erst hat ja die EBU, glaube ich, so noch ein relativ weiches Statement rausgebracht mit, ja, das ist hier, geht hier nicht um Politik und so. Das ist ja auch das, was immer wieder so ein bisschen vorgeschoben wird. Also die Debatte ist jetzt auch nicht neu, die gab es ja schon an anderen Stellen. Und dann aber haben mehrere Länder halt auch schon angefangen, entweder so Statements rauszugeben von wegen, wir wollen nicht, dass sie teilnehmen, oder auch konkret schon zu sagen, wenn die kommen, kommen wir nicht, was ich nur völlig konsequent fand. Also das wären auch garantiert noch mehr geworden, wenn die EBU da nicht reagiert hätte. Und Deutschland hatte sich ja nicht geäußert, bis dann die Entscheidung kam, als die EBU gesagt hat, ja, nee, Russland ist dieses Jahr nicht dabei. Die haben sich erst danach geäußert, da aber relativ schnell. Aber gut, das hätten die nicht lange aufrechterhalten können, zu sagen, ja, wir sind hier ein apolitischer Musikwettbewerb und natürlich darf Russland da mitmachen. Das kannst du nicht machen. Und deswegen war es die einzig richtige Entscheidung.
Ja, ich war mir da nicht wirklich so ganz sicher. Ich meine, das war, glaube ich, auch gleich an dem Morgen, hatte ich ja auch getwittert, also wir haben jetzt sicherlich Wichtigeres zu tun, aber auf jeden Fall sollte man Russland aus dem ESC ausschließen. Ich hatte aber da zu dem Zeitpunkt noch so gedacht, naja, das machen die tatsächlich, das werden die nicht tun. Die werden sich tatsächlich auf dieses politische Ding zurückziehen. Und ich glaube tatsächlich, Zünglein an der Waage waren, glaube ich, einige Mitgliedssender, die insbesondere aus ja, Nordeuropa, Skandinavien sich da sozusagen auf die Barrikaden gegangen sind. Und womöglich auch noch andere. Es war ja auch auf Anraten oder auf Bitten auch des ukrainischen Senders, Russland da halt rauszunehmen. Und ich hab tatsächlich am Anfang erst gedacht, nee, das machen die nicht. Und natürlich war das auch die richtige Entscheidung, weil das auch ein bisschen eine andere Entscheidung ist als jetzt zum Beispiel mit Belarus im letzten Jahr. Da gibt es sicherlich noch so, wo man sagen könnte, ja, man könnte es so oder man könnte es so machen. Aber hier steht ja tatsächlich eine kriegerische Handlung dagegen. Und dass sich die EBU da tatsächlich noch gemeint hat, sie könnte sich da wieder auf dieses Unpolitische zurückziehen, das ist natürlich auch verwunderlich. Aber wenn man es schafft, was war das Champions League-Spiel von St. Petersburg dann nach Paris zu verschieben, dann sollte, ich glaube, von Seiten der UEFA ist das, glaube ich, du weißt das besser, da, und wenn die das schaffen, finde ich, sollte es die EBU ja wirklich auch schaffen. Also ja. Insofern richtige Entscheidung, ne?
Ja, wenn du mich schon auf dieses Beispiel ansprichst, finde ich, hinkt so ein bisschen, weil da ging es ja erstmal nur um den Austragungsort. Also das war jetzt natürlich in dem Fall nicht so. Also das findet ja zum Glück nicht in, oder hätte zum Glück nicht in Russland stattgefunden, der ESC dieses Jahr. Das war aber auch noch so ein Gedanke, den ich hatte. Ey, wie viel Glück hat eigentlich, also Glück ist, klingt jetzt doof, aber wie viel Glück hat der ESC gehabt, dass er nicht in den letzten Jahren in Russland stattgefunden hat, um dieses Schauspiel nochmal da mitzumachen? Weil du hattest das irgendwie bei Olympischen Spielen und bei solchen Fußballspielen und so, wo die sich wunderbar inszenieren konnten und irgendwie, ach, Putin da mit allen schön auf der Tribüne saß und so. Und das hättest du natürlich bei einem ESC auch gehabt, weil der ESC, der hat natürlich diese ganzen EBU-Regeln, an die sich alle halten müssen, die den austragen. Aber dann liegt er in den Händen des übertragenen Senders. Und was wir da zu sehen bekommen hätten, also das wäre im Nachhinein natürlich noch mal gruseliger gewesen, das wahrscheinlich an dem Punkt auch schon. Und wenn du überlegst, dass wir relativ nah dran waren in diesen letzten Jahren, dass Russland das Ding auch mal gewinnt, sind wir da auch knapp dran vorbei, dass du jetzt sagst, wie bei der UEFA so, ja, da habt ihr euch schön irgendwie mit inszeniert, ihr Trottel. Ja? Also habt ihr schön dem noch eine Bühne geboten. Das hätte beim ESC auch passieren können und das war relativ knapp mit, weiß ich nicht, Sergej Lazarev und wie hieße die mit diesem schrecklichen A Million Voices, die auch beinahe in Wien gewonnen hätte.
Polina Gagarina war das.
Ja, genau. Also das ist ja auch, das war ja auch alles in der Zeit, muss man ja auch wieder sehen. Es ist ja nicht das erste Mal, dass dieser, also jetzt ist ja jetzt Russland-Ukraine-Konflikt, ist es natürlich lang nicht mehr. Es ist einfach ein Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine. Aber das alles, was da so passiert, hatte ja auch schon vorher Auswirkungen auf den ESC. Also wenn ich dran denke, 2014 war ja eben diese Krim-Annexion. Warst du damals in Kopenhagen eigentlich bei dem Contest? Habe ich dich das schon mal gefragt?
Ja, ja, in Kopenhagen war ich, genau.
Genau, und da war es ja auch so, dass, also da hat Russland ja teilgenommen. Das waren ja diese zwei, also diese Zwillinge, diese völlig harmlosen, mit diesem harmlosen Lied, die da auf ihrer Wippe rumgehüpft sind und mit ihren verflochtenen Haaren und so, die dann teilweise auch ausgepfiffen wurden. Und selbst da wusste ich irgendwie nicht, okay, natürlich pfeifst du Russland aus für das, was sie da machen. Andererseits sind die wieder so harmlos, dann aber auch wieder vorgeschoben. Also da war dieser Konflikt ja auch schon präsent. Und dann kam natürlich, okay, die Ukraine hat jetzt inzwischen mehrfach ihre Künstler teilweise dann zurückgenommen, die eigentlich schon nominiert waren von ESC, weil es irgendwelche Einreisesachen und du warst in Russland und wie auch immer hast da Konzerte gespielt. Dann das andere, dass die Ukraine gesagt hat, ja, bei uns darf aber die russische Sängerin nicht teilnehmen. Also es ist jetzt nicht das erste Mal, dass das irgendwie Auswirkungen auf den ESC hat. Jetzt ja, natürlich nochmal in einem größeren Maße, aber wir sind, also wir kennen das ja und da wurde ja auch verschieden dann reagiert oder eben auch nicht reagiert.
Ja, und dann war halt dieses Spielchen dann auch, ne, dass dass Russland dann die Julia Samilova dann eben halt dann gesetzt hat, obwohl eben, weil sie dann in der Krim aufgetreten ist und so weiter, und Russland wusste das auch und hat dieses Spielchen dann auch wieder rumgemacht und dann so, wow, wir sind ja ganz unschuldig. Also das sind dann auch so diese Spielchen, die ja dann auch auf beiden Seiten auch tatsächlich dann gemacht werden. Und die machen das Ganze natürlich auch dann auch so unschön. Ja, Polina Gagarina ist ja auch ausgepfiffen worden. Die war ja beim Voting auch ab und zu mal auf Platz 1. Und da kann ich mich auch noch dran erinnern in Wien, dass in der Halle auch ziemlich lautstark auch gebuht und gepfiffen worden ist. Also das hatte man ja, glaube ich, bei dem Wiener ESC dann auch tonmäßig auch ein bisschen runtergeregelt, damit man das nicht so hört. Und ja, also das ist natürlich auch wieder mal ein Beweis dafür, dieses Thema der ESC ist unpolitisch, ist natürlich richtig, weil es so in den Satzungen steht, aber natürlich in der Praxis sieht das natürlich ganz oft anders aus. Wenn wir uns auch angucken, Armenien und Aserbaidschan, da werden ja auch diverse Dinge da über den ESC dann transportiert und ausgefochten. Also das ist schon nicht immer ohne, ne? Ja, dann gab es noch so einen kleinen Nachtrag. Also der Tagesspiegel hat da auch drüber berichtet, die Vivi-Blogger dann auch gestern, glaube ich, dass dann im Gegenzug jetzt auch alle russischen Sender dann auch aus der EBU jetzt austreten werden. Das ist dieser Channel One, der hätte dann jetzt auch verantwortlich gezeichnet für Russland. WGTRK und Radio Dom Osternkino. Das sind die drei Sender, die wohl Mitglied der EBU sind, und die werden jetzt wohl austreten. Insofern werden wir dann wohl wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren erstmal keinen russischen Beitrag mehr sehen. Was ich andererseits.
Ja, wobei, da mal ganz kurz, die EBU hatte ja dann gestern nochmal erklärt, dass sie bisher da noch nichts Offizielles bekommen haben. Also, dass da noch kein Austrittsantrag oder so da ist, ne? Also,
ja, das ist die Absicht. Warten. Genau, das ist ja die Absicht, dass sie dann die EBU dann auch verlassen wollen. Das werden wir dann mal schauen. Ja, und es haben sich dann auch noch tatsächlich aus Russland einige auch lautstark auch gegen die Aggressionen von Wladimir Putin auch zu Worte gemeldet. Zum einen Sergei Lazarev und auch Manisha, die beim letzten Mal beim ESC 2021 angetreten war. Die haben sich auch kritisch dazu geäußert, was ja in Russland auch nicht so ganz ungefährlich ist, sage ich jetzt mal. Und da muss man sagen, gut, dass es da eben halt auch Künstler gibt, die sich da auch so versuchen, mit ihren Mitteln da auch dagegen zu
stehen. Ja, unbedingt. Und gerade Manisha ist ja das beste Beispiel, dass man auch sagt, das ist ja auch ein Verlust, also ein künstlerischer Verlust, die nicht dabei zu haben. Also die hat ja wirklich den ESC letztes Jahr total aufgewertet mit ihrem Beitrag. Das war ja klasse. Und natürlich, wenn sie da zu sehr irgendwie ein Stachel für das Regime gewesen wäre, dann hätten die ja auch nicht hingeschickt. Klar, natürlich bist du, ob du willst oder nicht, da immer ein bisschen Spielball, aber ich fand sie ja trotzdem diesen Contest total bereichert mit dem, was sie da gemacht hat, ne?
Unbedingt, unbedingt. Ja, war notwendig, und ich finde, dass die Entscheidung auch erstmal soweit ganz in Ordnung ist, und ja, wir hoffen mal, dass es auch nicht so viel Blutvergießen gibt, wie es jetzt auch mittlerweile schon passiert ist, auch in der Ukraine. Es sind ja im Moment dramatische Tage, auch für Deutschland. Es gab ja jetzt, ich habe heute noch mal reingeschaut, am Sonntag gab es ja diese Sondersitzung des Deutschen Bundestages, in dem ja Olaf Scholz, unser Bundeskanzler, ja auch viele einschneidende Dinge ja auch verkündet hat. Und da werden wir mal schauen, wie das alles so weitergeht. Deswegen haben wir uns jetzt auch vorgenommen, das nicht so ganz so Schöne tatsächlich auch an den Anfang zu stellen. Und wir sind natürlich, das hat ja Sonja eben auch schon gesagt, wir sind eher die Experten für den ESC, für den Eurovision Song Contest. Und deswegen wollen wir uns natürlich dann auch tatsächlich mit auch diesem Thema auch beschäftigen. Und wir freuen uns natürlich, dass es dann im Mai jetzt auch bald losgeht. Ja, wir haben zur letzten Folge kommen wir gleich. Wir haben in der vorletzten Folge ja über die Pressekonferenz gesprochen, der Vorstellung der 6 Acts für den deutschen Vorentscheid Germany 12 Points. Und in der letzten Folge, huch, da war ich ja gar nicht dabei. Sonja, was war da denn?
Ja. Da habe ich mir gedacht, ich mache die Show mal alleine, ne? Deswegen kannst du gleich sagen, wie du das aus der Hörerperspektive empfunden hast. Aber ich habe die Gelegenheit genutzt, dass ich da teilweise auch schon, bevor das bekannt wurde, habe ich schon Mails von mir länger oder uns länger bekannten Promo-Leuten bekommen. So hier, wenn die Künstler da jetzt gleich bekannt gegeben werden, so, dann habe ich was für dich, da ist auch jemand von uns dabei und so. Und von daher sind wir dann auch relativ schnell da zu Interviewterminen gekommen. Und da dachte ich, das nutze ich doch mal, um das audiomäßig aufzuzeichnen und bei uns reinzuschneiden in den Podcast, und habe mit Malik Harris und Emily Roberts gesprochen und das ein bisschen geschnitten, bei Emily Roberts ein bisschen mehr geschnitten, weil da kamen zwischendrin auch Pakete bei ihr an und so. ja, und dann haben wir das aneinander gepackt für eine kleine Sonderfolge. Dachte ich, das ist doch ganz nett, über zwei der Acts da vielleicht auch ein bisschen mehr zu erfahren, jetzt bevor es ins Voting geht und dann zur Show. Deswegen darfst du die Hörerperspektive jetzt einnehmen. Ich habe dich ja im Intro dann auch vertreten. Ich hoffe, das hast du ausgehalten.
Sehr gut sogar. Sehr gut. Ja, ich habe da in der Folge sozusagen nur das Schneideäffchen gemacht. Und du hattest mir da das Interview von Malik hatten wir schon ein paar Tage eher. Und am Donnerstag hast du mir dann morgens geschrieben, ja, das Interview mit Emily habe ich jetzt auch im Kasten, jetzt muss ich es irgendwie nur noch schneiden. Dann kann das ja auch heute Abend dann rausgehen. Habe ich so gedacht, okay, Chef, mache ich.
Oh, ja, gut, du hättest es auch jetzt erst nächste Woche raushauen können.
Nein, nein,
aber
nein,
aktuell
nein.
Ist aktuell.
Nee, ich hatte im Kopf, auch das kann ich ja, sie muss ja erstmal in Ruhe das irgendwie sichten und so, dann werde ich das wahrscheinlich Freitagnachmittag irgendwie fertig machen. Aber so hatten unsere Hörer auch die Möglichkeit, gleich schon einen Tag vorher auch das Interview, die Interviews dann auch zu hören. Es hat mich, mich hat das sehr, sehr interessiert. Ich fand, beide haben wirklich sehr, sehr schöne Statements auch irgendwie abgegeben. Emily ist ja noch schön auf deine medizinischen Dinge nochmal eingegangen. Nochmal ganz schöne Ausdrücke. Ich will gar nicht inhaltlich so viel spoilern, weil also ihr könnt nochmal in der Folge 77 ist diese Interviewfolge, könnt ihr euch das dann nochmal anhören. Ist tatsächlich kurz und knapp, weil wir tatsächlich auch nur diese beiden Interviews da in der Folge haben. Und das machen wir ja immer mal ab und zu, dass wir dann die Interviews, wir machen sozusagen Merci Cherie aus Deutschland praktisch, und es hätte eigentlich nur noch gefehlt, dass du dann gesagt hast, Sascha, wir haben einen Gast.
Und da hättest du aber nicht geantwortet, weil du gar nicht da warst.
Genau, genau. Also, hört euch das an, dieses Interview, es macht wirklich Spaß, dem Ganzen wirklich auch da auch zuzuhören. Ja, was ist noch passiert? Wir haben uns ja in der vorletzten Folge auch tatsächlich ausgehend dann auch über diese Geschichte mit Eskimo Callboy unterhalten. Eine ganz schöne Folge, auf die ich dann auch noch mal hinweisen möchte, ist das ESC-Update-Folge vom 18.02. Da haben Marcel und Thomas in der Folge sozusagen beide Seiten, sage ich jetzt mal, zu Wort kommen lassen. Es gibt ja eine Online-Petition, ich habe heute noch mal reingeguckt, die bremst sich jetzt langsam so ein bisschen ab. Natürlich sind das relativ viele Online-Unterschriften, es sind irgendwas bei 126.000, Stand Sonntagvormittag. Also das schießt nicht mehr so hoch wie jetzt noch in der letzten Woche. Und die beiden, die das initiiert haben, Ilka und Daniel, die hatten Marcel und Thomas zu Gast. Die haben dann nochmal darüber gesprochen, wie es dazu gekommen ist. Sie hatten auch ein Gespräch unter anderem mit Alexandra Wolfslast und mit dem Teamchef vom NDR. Und sie haben dann sozusagen auch ihre Position dargelegt und sozusagen als anderen Part den Musikchef von SWR3, Gregor Friedl, interviewt, der noch mal so ein bisschen erzählt hat, wie sie dazu gekommen sind, diese sechs Songs auszuwählen. Und ich finde, bei beiden Seiten kann man sagen, okay, kann man dazu stehen, und bei anderen Dingen kann man wieder nicht dazu stehen. Ich glaube, das solltet ihr euch selber noch mal anhören, dann kann man sich da so ein bisschen so ein eigenes Bild bilden und kann noch mal gucken, wie das irgendwie halt aussah. Hattest du das von ESC Update auch gehört, die Folge, Sonja?
Nee, tatsächlich nicht. Also ich höre die super gerne und normalerweise immer, aber ich hatte weder Zeit, in dem Fall aber auch noch Lust, das zu hören, weil ich finde, das ist jetzt auch mal gut. Also ganz ehrlich, das ist natürlich, es ist aus NDR-Sicht völlig okay. Das ist natürlich so eine Art Krisen-PR, dass man sagt, okay, wir nehmen euch auch nochmal dazu, wir reden mit euch und so. Aber ich glaube, dass da haben wir jetzt alle Argumente und ja, man kann dafür sein, dass sie dann teilnehmen sollten und man kann dagegen sein. Aber was das für Auswüchse hatte, und das habe ich jetzt teilweise in den Gesprächen mit den anderen Acts auch mitbekommen, das geht so weit, dass Leute, die irgendwie beschimpfen und bedrohen in ihren privaten Nachrichten, die jetzt wirklich nichts dafür können, das sind halt die, die ausgewählt wurden anstelle von anderen. Also deswegen nimmt das für mich Ausmaße an, selbst unter irgendwelchen Posts, wo der NDR irgendwie schreibt, ja, keine Ahnung, EBU schließt Russland aus, da gibt's Leute, die sind nicht zu blöd, da noch irgendwas drunter zu schreiben, so, ja, ist ja wie bei euch mit Eskimo Callboy oder so. Also Leute, das reicht jetzt auch. Also da haben wir jetzt wirklich genug von bekommen und da muss ich mir nicht noch mehr dazu anhören, sorry. Also wirklich ist, wie gesagt, es ist, jeder kann seine Position dazu haben und wir haben die ja auch schon in der vorletzten Folge dann auch ausdiskutiert, waren da ja auch teilweise, also jetzt, ob es jetzt um die Band geht oder so, die meisten sagen ja auch, es geht gar nicht um die Band, sondern um die Vielfalt im Contest und wie auch immer, sind wir ja teilweise auch mit dabei, klar, aber ja, hatte ich jetzt einfach keine Lust zu hören.
Dann gibt es noch einen anderen, so einen anderen Fakt, den, über den habe ich so ein bisschen, ja, den habe ich ja so ein bisschen angeteasert. Nämlich, wie ist denn eigentlich der Einsatz der einzelnen Songs im Radio? Ausgangspunkt war ja ab 10. Februar bis jetzt am 4. März, wenn dann die Show sein soll, sollen ja eigentlich alle Songs jeden Tag in diesen ARD-Popwellen auch gespielt werden. Und man kann ja, jeder von uns kann ja sich, kann ja auf die Seiten der einzelnen Sender gehen. Da gibt es ja meistens die Playlists. Und da kannst du immer sehen, wann welcher Song um wie viel Uhr irgendwie halt gespielt worden ist. Und da habe ich schon mal so grob so ein bisschen reingeschaut. Ich habe es dann auch tatsächlich nicht wirklich so weiterverfolgt, aber ich habe so in den ersten Tagen irgendwie auch so festgestellt, ja Mensch, irgendwie ist es ganz komisch, es werden nicht alle 6 Songs pro Tag auf den Wellen irgendwie halt gespielt, sondern sehr, sehr unterschiedlich. Und die Kollegen von ESC Kompakt haben da aber einen sehr ausführlichen Bericht dazu geschrieben. Die haben das in der Überschrift geschrieben, Bayern 3 ignoriert Popwellenvereinbarung, Soap wird am häufigsten gespielt. Also das ist wohl jetzt im Moment, das ist ein Artikel vom 21. Februar. Da gibt es auch, da gibt es einen ganz ausführlichen Artikel und ich habe das irgendwie halt auch schon gesehen. Mir war das gar nicht so gewahr, dass gerade Bayern 3 irgendwie so fast gar keine, es gibt hier so eine, es gibt hier eine Grafik bei ESC Kompakt, da ist zum Beispiel, das war die KW 6 und 7, da hat wohl Bayern 3 lediglich, das müsste Mayell oder Malek irgendwie sein, das kann man von den Farben nicht so ganz, aber zumindest haben sie nur zweimal die 6 Titel irgendwie halt in der Zeit gespielt. Während NDR 2, also der Haussender vom NDR, da ziemlich oft und ziemlich viel die Songs gespielt hat. Aber man kann an den Grafiken irgendwie halt sehen, man bevorzugt doch einige Songs. Und das ist natürlich nicht unbedingt so das, was man eigentlich miteinander vereinbart hat. Aber ich glaube, das ist dann so ein bisschen das Business. Und wahrscheinlich alles so ein bisschen besser als alles, was in den letzten Jahren gelaufen ist, wo teilweise dann auch, wenn der deutsche Act bekannt war, dann in den Wochen bis zum Mai, bis zum Finale, dann teilweise überhaupt nicht gespielt worden ist. Insofern ist das vielleicht noch irgendwie ein kleiner Fortschritt. Wie siehst du das, Sonja? Wie würdest du das einschätzen, diesen Einsatz der Radiowellen?
Ja, ich habe es jetzt nicht selber nachgezählt oder so. Ich kriege das ja auch nur mit von dem, was du am Anfang erzählt hast und was du jetzt erzählt hast. Ja, ich weiß nicht, wie fix da jetzt die Absprache wirklich war. Sie haben es ja nach außen dann so dargestellt, dass sie es alle immer und ausgeglichen spielen und so weiter. Also von wegen der, in Bayern wird nicht nur das vom bayerischen Kandidaten oder wie auch immer gespielt, sondern alles, ja gut, sollten sich natürlich auch dran halten, wenn sie das so sagen. Aber ja, auch wie du eben gesagt hast, es ist ja zumindest schon mal, zumindest wird es ja überhaupt gespielt. Also wenn man es so insgesamt betrachtet, das war ja die letzten Jahre dann auch nicht so. Von daher ist es was ich vielleicht auch eingrooven muss und hoffentlich auch eingrooven darf für die nächsten Jahre.
Ja, werden wir mal schauen. Wahrscheinlich werden sich die Popwellen dann mal nach dem Finale mal zusammensetzen müssen und das Ganze dann mal vielleicht im Rückblick dann noch mal sich gegenseitig in die Augen schauen und gucken, was haben wir denn vereinbart und was ist davon umgesetzt worden. Ja, und dann steht der deutsche Vorentscheid so gut wie vor der Tür. Also nochmal für die, die uns vielleicht in den letzten paar Malen nicht gehört haben, der deutsche Vorentscheid heißt Germany 12 Points und findet am nächsten Freitag, den 4. März in Berlin statt. Es treten 6 Acts an, also Emily Roberts, Eros Atomos, Felicia Lou, Mayel und Jonas, Malek Harris und Nico Soave und sein Team Liebe. Die Startreihenfolge ist in der letzten Woche am Mittwoch ausgelost worden in der Sendung Live nach 9. Da tritt ja Alina Stiegler, die ja auch für Eurovision.de diverse Reporter-Einsätze hat und auch den Songcheck zusammen mit Stefan Spiegel moderiert. Die hat mit Peter Grossmann zusammen die Startreihenfolge ausgelost. Dann sagte Peter Grossmann noch, ich weiß nicht, ob du die Geschichte kennst, dass wohl bei irgendeiner Auslosung beim Fußball war da auch mal bei der letzten Kugel irgendwas drin, was da gar nicht rein sollte. Und dann hat er so.
Das kommt vor.
Dann hat er so bei der letzten Kugel dann so aus Spaß so Borussia Dortmund so. Das war noch ganz witzig. Und ja, sie haben die Startreihenfolge bestimmt. Ja, ich muss gleich nochmal eben. Ja, man soll ja nicht während des Podcastens googeln, aber wir werden das nochmal eben ganz schnell.
Also ich helfe dir, so wie Borussia Dortmund gerade drauf ist, hätten die auch den Vorentscheid nicht gewonnen.
Okay.
Aber der arme Malik muss als allererstes auftreten. Er hat natürlich den Vorteil, er hat's schnell hinter sich, aber für die Show an sich und also für seine Chancen dann, weiß ich nicht, ob das der ideale Startplatz ist. Und ich glaube, Felicia Lou hat sich sehr gefreut über Startplatz 5. Das ist wahrscheinlich somit der Beste, den du kriegen kannst. Und Emily Roberts, das haben wir ja im Interview besprochen, war mit 4 ja auch happy.
Genau, also nochmal, ich habe es jetzt hier auch vorliegen, also Malek Harris auf der 1, Mayel und Jonas auf der 2, Eros Atomos auf der 3, Emily Roberts auf der 4, Felicia Lou auf der 5 und Nico Soave und Team Liebe auf Platz 6. Ja, wobei ich glaube, dass bei relativ wenig Auswahl, sage ich jetzt mal, bei sechs Startplätzen, ist das vielleicht nicht so ganz ausschlaggebend, an welcher Stelle man ist. Also man
wenn man auch noch bedenkt, dass es ein Vorab-Voting ja auch gibt, das ja auch zum Teil dazu beiträgt.
Genau.
Und wir haben gestern auch einen Sieger gesehen, der von Startplatz 1 kam. Das schon mal, um zu spoilern, was wir gleich noch so ein bisschen besprechen.
Oh, wo war das denn? Naja, gucken wir mal.
Ja, das wirst du dann sehen.
Ja, das sind die Startreihenfolgen. Und ja, Sonja hat es schon mal angeteasert. Also ab 28. Februar bis am Freitag, den 4. März, 20 Uhr, also kurz vor der Show, vor dem Vorentscheid, kann man auf allen Seiten der neuen ARD-Popwellen dann für seine Favoriten abstimmen. Es soll wohl sein, dass man nur sozusagen von Deutschland aus abstimmen kann. Da gibt es auch noch in dem Eurovisions.de-Artikel nochmal eine Teilnahmebedingung, die in ganz, in 8 Punkt irgendwie geschrieben ist, sehr ausführlich für alle die sich da nochmal interessieren, wie das abläuft. Das kann man sich dann auch nochmal in Ruhe irgendwie halt anschauen. Es gibt dann eine zweite Abstimmungsphase, nämlich in der Show, und zwar wenn der letzte Act dann gespielt wurde, können dann die Zuschauer per SMS oder Telefon abstimmen, und dann werden sowohl von dem Online-Voting als auch die Stimmen der Zuschauenden praktisch SMS-Telefon zusammengerechnet, und das wohl in einem Verhältnis von 50-50. Da wird es wohl keine Jury geben. Es werden wohl die einzelnen Moderatoren aus den Popwellen werden dann wohl wie so Jury-Votes dann halt die Ergebnisse aus ihren jeweiligen Online-Seiten dann halt bekannt geben. Und dann kommen halt praktisch die Votings dann dann der Zuschauer dazu. Mal gucken, wie das so wird. Das ist ja so ein bisschen der Standard. Das konnte man jetzt auch bei den diversen Vorentscheidungen auch schon so sehen, dass man sich da mittlerweile dieses, ich nenne es jetzt mal schwedische Voting sozusagen jetzt angewöhnt. Und insofern, ja, werden wir dann mal schauen, wie das denn so wird. Ich freue mich da jedenfalls schon sehr drauf. Flankiert wird das Ganze noch ein bisschen, auch noch in dieser Woche dann praktisch mit diesen ESC vor 8 ab 19.45 Uhr. Es geht immer ungefähr so 5 Minuten. Hat Alina Stiegler unter anderem jeweils immer einen Gast dabei. Das sind dann auch teilweise auch die Acts, die diesmal antreten. Aber sie hat auch Gäste wie Jane Comerford, die auch ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert hat, wie das damals mit ihrem Auftritt mit den Texas Lightning irgendwie halt war. Sie hat da erzählt, dass da bei dem Auftritt im Finale sie ganz wenige Sekunden hatten, bis sie und ihre Mitstreiter schnell noch auf ihre Plätze, sie sagte, das wäre so wie beim Slapstick irgendwie halt gewesen. Und dann ging schon in der nächsten Sekunde ging die Musik los und sie hat schon gesungen. Und ich kann mich daran erinnern, dass man das als Zuschauer tatsächlich überhaupt nicht gemerkt hat. Also da kann man mal sehen, wie professionell die Texas Lightning damals auch so waren. Ja, wir gucken mal. Wir werden nicht vor Ort sein, das kann man gar nicht sagen, das haben wir so beschlossen, sondern das ist eigentlich dann auch so vom NDR bestimmt worden. Es wird aber Publikum geben. Es gab bereits schon Tickets seit Freitag. Ich denke mal, das wird jetzt auch, die werden jetzt auch ausverkauft sein, würde ich jetzt mal so annehmen, weil wahrscheinlich so viele Zuschauer werden da gar nicht im Studio sein können, aufgrund auch, man sollte es ja kaum glauben, es gibt ja immer noch Corona. Aber da muss man natürlich dann irgendwie halt auch mal schauen, dass
jetzt finde ich übrigens super nervig, nicht nur beim Vorentscheid, sondern auch bei Fußballspielen jetzt schon häufiger. Ja, wir haben Publikum dabei, yay, wir sind so froh, Publikum zu haben und hoffentlich bald wieder volle Halle und so. Aber das Erste, was weggestrichen wird, ist die Presse vor Ort oder was zumindest eingekürzt wird. Und das finde ich sehr nervig. Also natürlich, da geht es nicht drum, zumindest die Presse, die wirklich auch arbeitet, im Sinne von Interviews führen, Sachen tippen, irgendwie was überspielen oder so. Die musst du ja nicht nur mit in die Halle setzen, das würde ja noch gehen, aber wirklich so, dass du irgendwie zumindest noch Interviews da machen kannst und so und bei einer Pressekonferenz in echt fragen. Das würde man, unterstelle ich jetzt einfach mal, und da geht es jetzt nicht nur um den NDR, sondern wie gesagt auch um andere Gelegenheiten, bei denen mir das schon aufgefallen ist, wenn man das wirklich will, kriegt man das auch hin. Also so wie beim Fußball ist es immer so, da wollten ja teilweise oder haben sogar einige Vereine auch schon geklagt, dass da mehr Zuschauer kommen und so, aber bei Presse wird es dann auf einmal egaler. Das finde ich so ein bisschen eine nervige Entwicklung und deswegen finde ich es auch sehr schade, dass wir nicht da vor Ort sein können und vor Ort halt direkt Stimmen einsammeln und alles Mögliche. Aber da machen wir jetzt halt von daheim aus das Beste draus.
Ja, wir werden das Beste draus machen. Auf jeden Fall kann man ja noch den Fernseher anschalten und es dann verfolgen. Und dann werden wir auch mal schauen, wie wir das Ganze da auch halt so ein bisschen bewerten. Ich fand es auch ein bisschen komisch, weil dieses Fernsehgelände da, Adlershof, ich denke mal, da wird es auch irgendwo Räumlichkeiten geben, wo man auch mit gut Abstand und so weiter, ja, sowas Ähnliches wie ein Pressezentrum auch machen könnte, wo man dann auch die Medienvertreter hinsetzen könnte, die dann arbeiten und Interviews führen. Aber gut, das ist dann vielleicht etwas, wo man sagen kann, okay, das macht ihr dann bitte mal nächstes Jahr ein bisschen besser. So, jetzt kommen wir zum richtig Schönen, denn ja, eigentlich, wenn ich gerade mal so gucke, ja, ungefähr so seit Ende November geht ja wieder all das los, auf das wir uns natürlich auch so freuen, nämlich die Vorentscheidsaison. Und wir haben in den vergangenen Folgen tatsächlich mehr so andere Schwerpunkte gesetzt und jetzt haben sich so ein bisschen die Vorentscheide aufsummiert und die wollen wir natürlich jetzt auch tatsächlich mal länger, mal kürzer eben halt dann auch miteinander so besprechen und insofern fangen wir doch gleich mal vielleicht mit dem ersten Festival an, nämlich das Sanremo Festival 2022. Das fand zwischen dem 1. und dem 5. Februar 2022 im Teatro Ariston in Sanremo statt. Moderiert wurde das Ganze, wie schon seit ein paar Jahren, von Amadeus, der das wieder ganz hervorragend gemacht hat. 25 Teilnehmer haben 25 Songs gesungen. Ich muss gleich mal dazu sagen, ich habe mir nicht alle fünf Abende angeschaut. Ich weiß aber, dass diverse Hardcore-Fans dieses Festivals sich das tatsächlich angetan haben. Sonja, wie war das bei dir? Hast du dir das Sanremo-Festival angeschaut?
Nein, nichts von gesehen.
Gar
hatte
nichts.
Ich auch weder Zeit noch Lust, irgendwie mir das anzugucken. Also da hatte ich auch anderes zu tun. Da war ich auch schon sozusagen auf dem Sprung nach Köln, habe ich es vorletztes Mal erzählt, dass ich da mit Olympia zu tun hatte für die Sportschau. Das war das eine. Und ansonsten, mir ist das immer zu langatmig. Und ich glaube, man braucht da auch so ein gewisses Vorwissen sozusagen. Also um zu wissen, worauf die sich jetzt gerade beziehen, welcher große Star da jetzt wieder einen Sonderauftritt hat und so weiter. Deswegen, habe ich nicht geguckt. Und da würde ich euch auch auf andere Podcasts mit anderen Experten verweisen, die da deutlich mehr dazu erzählen können. Ich jedenfalls nicht.
Ich habe mir das Finale angetan und ich weiß gar nicht, es ging so 20 vor neun ging jeder Abend irgendwie so los. Und ich habe auch tatsächlich, da waren auch tatsächlich noch so andere Dinge, wie nächsten Tag ist da ja auch noch so dieses Ding, womit ich da mein Geld verdiene. Und muss man dann natürlich auch wieder ein bisschen fit sein. Ich muss aber sagen, als ich das Finale geschaut habe, ist mir zumindest schon mal eine Sache irgendwie tatsächlich aufgefallen, dass das für italienische Verhältnisse doch sehr kurzweilig war. Also 25 Teilnehmer sind ja auch ein Brett, das ist ja im Grunde wie ein ESC-Finale und das fünf Abende. Und da muss ich sagen, ist man allerdings so für deren Verhältnisse sehr gut halt sozusagen durchgeritten und man konnte das wirklich auch ganz schön genießen. Also mir ist vor allen Dingen tatsächlich auch aufgefallen, was für eine enorme Qualität das natürlich auch ist, wenn da ein tolles Orchester diese Songs begleitet. Das war also hervorragend und man wünscht sich natürlich, das wird natürlich nicht wiederkommen, aber man wünscht sich so ein Orchester natürlich irgendwie beim ESC mal wieder, wie wir das früher kannten. Es hat einfach ein ganz anderes, einen ganz anderen Klang, ein ganz anderes Volumen, als wenn man das dann halt wirklich nur so als Halbplayback dann eben halt einspielt. Das war wirklich ganz, ganz groß. Große Namen waren da auch irgendwie tatsächlich und selbst der, ich will jetzt mal so ganz platt sagen, selbst der blödeste Song, den konnte man sich wirklich noch gut anhören. Und und letztendlich hat ein Duo das gewonnen, nämlich Mahmoud und Blanco Brividi. Und das ist sozusagen schon in der ESC-Bubble, würde ich jetzt mal sagen, da wird das schon hochgefeiert, als würde Italien noch einmal den ESC dieses Jahr gewinnen. Ich muss persönlich sagen, ich muss auch sagen, ich finde den Song ganz toll. Aber ich persönlich muss sagen, ich bin tatsächlich mit dem Herzen nicht so ganz dabei, dass ich sagen würde, ja, das ist jetzt so meine unumstrittene Nummer eins. Und ich weiß nicht, wie es dir dabei geht, Sonja. Den Song kennst du ja auf jeden Fall.
Ja, klar. Mir geht's da noch ein bisschen drastischer, also nicht meine unumstrittene Nummer eins, ist überhaupt nicht meine Nummer eins. Also das ist schon, Mahmoud ist ja ein cooler Typ, das wissen wir ja alle, den kennen wir ja auch schon, der hätte ja schon mal fast gewonnen. Die sind ein sehr spannendes Duo, also weil die auch so ein bisschen ungleich sind, ne? Also jetzt ohne, dass ich es nachgucke, Blanco wirkt so viel, wie soll man sagen, jünger und zerbrechlicher irgendwie so als Mahmoud. Und deswegen ist das so ein schönes Duett, so eine spezielle Harmonie da zwischen den beiden. Mir ist der Song so ein bisschen zu jaulig im Moment noch. Vielleicht ändert sich das noch in meiner Wahrnehmung, dass es mir besser gefällt. Aber so, mich kriegt er vom Herzen her auch nicht bisher. Aber also das ist wieder sowas, das kann ich auch nicht scheiße finden. Ja, also ist in Ordnung. Aber vielleicht ist es wieder so ein Ding wie Måneskin, wo man am Ende sagen muss, ja, dann kriegt er halt die Leute, auch wenn es nicht meine Nummer eins ist.
Ja, es gibt ja nun halt auch sehr viele Liebhaber dieses italienischen Pops. Und ich bin mir aber nicht sicher, ob das über ganz Europa so irgendwie halt auch so ist und alle so auch sagen werden, ein hervorragender Song. Der ist tatsächlich ganz schön, aber ich bin mir da nicht so sicher. Ich glaube auch nicht, dass es in der heutigen Zeit noch klappt, dass ein Land wirklich mehrmals hintereinander das Ding gewinnt. Also im letzten Jahrzehnt hatten wir es mal mit Schweden, die so im Abstand von 3 Jahren das Ding mal gewonnen haben, aber so richtig dicht aufeinander, das weiß ich nicht, ob das wirklich heute noch so gelingt bei der vielen Auswahl. Werden wir irgendwie mal sehen.
Naja, wie viele Bewerberstädte gab es? 17? Da haben sie ja noch einiges, was,
ja,
was
genau. Ja.
Hosten kann auf,
ja,
jeden Fall.
Das auf jeden Fall. Das ist ja, das sieht man ja auch. Ja, ich habe mich tatsächlich schon sehr unterhalten gefühlt irgendwie. Ich habe mich dann auch mal tatsächlich mit dem Espresso dann mal wach gehalten. Aber es war wirklich, speziell noch im letzten Jahr war das so, da ich ja nun auch kein Italienisch kann, irgendwie, es waren halt mega lange Monologe, die sicherlich dann auch irgendwie ganz lustig sein sollten und so, aber es war halt dann doch sehr zäh und das haben sie dieses Jahr tatsächlich so ein bisschen aus dieser ganzen Geschichte rausgelassen und das hat das so ein bisschen auch durchgemacht. Man sieht hier noch in dem Wikipedia-Artikel, Einschaltquote ist auch relativ hoch gewesen, im Durchschnitt 11,27 Millionen. Also, dass das Finale hatte, 13,38 Millionen haben das geschaut. Also, das ist schon auch etwas, das ist auch eine Bank in Italien und ganz hervorragend. Also, da kann man tatsächlich auch so ein bisschen neidisch auf die Italiener schauen. Ja, das war Italien. Estland hat uns sogar noch ein bisschen eher erfreut, denn es gab in diesem Jahr, beziehungsweise ja schon im letzten Jahr, sogar auch zwischen dem 20.11. und 11. Dezember sogar ein Viertelfinale, wo auch schon sich sozusagen Teilnehmer für das Halbfinale am 3. und 5. Februar qualifizieren konnten. Das Finale war dann am 12. Februar in Tallinn in der Sarkozy-Hall. Und das war, ja, Sonja, zur Musikauswahl. Wie hat dir die Musikauswahl vom Esti Laul gefallen?
Ja, erstmal würde ich noch einen Schritt weiter vorgehen zu dem, was du gerade gesagt hast. Und zwar die Viertelfinals, die schon Ende des letzten Jahres ausgetragen wurden, fand ich im Nachhinein auch irgendwie super, weil man hatte schon mal so eine Bindung zu diesen Songs. Aber man konnte die Halbfinals auch gucken, wenn man das nicht gesehen hatte. Weil ich fand, das war eine schöne Art, irgendwie schon relativ früh, also dann ja auch mehr oder weniger konkurrenzlos in dieser Zeit noch schon mal so ein bisschen was schon mal so hinzuführen auf diesen Vorentscheid. Und da sie aber in diesen Viertelfinals auch nur die Musikvideos gezeigt haben, wusste man ja auch, das war jetzt noch nicht alles. Also da gab es ja Sachen, die sind durch die Bühnenshow noch mal mega gewachsen oder so. Oder auch ein bisschen auch im Gegenteil. Deswegen war das erstmal eine gute Sache, fand ich. Also das fand ich ein schönes Konzept. Also hat mich dann auch so reingeholt. Und dann in den Halbfinals hat man auch gesehen, ich fand die Auswahl gut. Also waren Sachen dabei, die ich weniger mochte. Es waren Sachen dabei, die ich sehr mochte. Alles, was ich sehr mochte, ist auch relativ weit gekommen. Und Sieger war auch der Richtige. Also das war jetzt so ein Vorentscheid, der eigentlich echt nach meinem Geschmack war dieses Jahr.
Ich kann mich nur daran erinnern, dass ich eher so in den letzten Jahren den Esti Laul noch ein bisschen besser noch in Erinnerung hatte. Aber du hast recht, es waren selbst aus Schweden war ja Anna Salene auch dabei. Es waren auch Teilnehmer dabei, die auch schon mehrfach beim Esti Laul angetreten sind. So auch der Sieger, nämlich Stefan mit Hope, mit einer, ja, so richtig Country-Western-Song sozusagen. Also das so in dieser, ja, spiel mir das Lied vom Tod-Manier, würde ich jetzt mal so sagen. Und dann doch aber auch sehr, sehr poppig und modern. Und Stefan hat es auf jeden Fall in meinen Augen auch verdient, weil der das auch, ich glaube, jetzt zum dritten Mal, ich glaube zweimal als Solist und einmal ist er ja als Mitglied einer Band beim SD Laul auch angetreten. Und das hat natürlich auch wirklich ein bisschen was gebracht. Ich hätte mir noch, ich muss gerade mal gucken, ich hatte da noch Elena Nechajeva. Nechajeva war ja auch noch angetreten, die wir ja aus dem ESC 2018 kennen. Da gab es ja noch so einen kleinen Vorfall. Sie hat sich ja, sie wurde ja sozusagen an so Drähten über die Bühne gehangen und am Ende stürzte sie ja dann noch mal so ab und in dem ersten, in dem Halbfinale hätte es da ja beinahe sogar auch einen kleinen Unfall gegeben. Irgendwie ein bisschen hat sie sich, glaube ich, auch da verletzt. Das war so ein bisschen, dass man so dachte, man hat es erst gar nicht so mitgekriegt, hat man aber erst so im Nachhinein irgendwie halt mitbekommen.
Ja, ich habe gedacht so, oh, die haben die aber ganz schön runterschnellen lassen. Also ja, so, das sah aus, ja, als würde es zumindest an den Knien wehtun. Und dann hat man ja auch gehört, so ihr Satz danach, da hat sie ja völlig am Ton vorbeigesungen, also so, dass der Schreck quasi hörbar war. Dachte auch so, ob das jetzt so, also ob sie da so runterknallen sollte, ob das jetzt Teil der Show war, Und dann hat man beim Finale gesehen, da war es dann anders und viel, viel sanfter, also war es wohl nicht Teil der Show.
Ja, das wäre natürlich bitter gewesen, wenn da noch richtig ernsthaft was passiert wäre, insofern.
Ja, aber es war vielleicht auch ein bisschen zu viel Show dann, also das war dann auch so eine Warnung eigentlich schon mal, also wenn der Song irgendwie sowas braucht, dass du mit so komischen Drähten über die Bühne geflogen wirst, ja, steht eigentlich schon die rote Flagge davor.
Ja, 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 ja. Ja, also wie gesagt,
obwohl ich den auch mochte, klar.
Ja, also das waren schön. Ich fand auch noch Evelyn Samuel, Waterfall, fand ich noch ganz schön. Das war, aber es waren auch tatsächlich so Dinge, Stig Resta war ja auch vertreten mit einem Song Interstellar. Den fand ich eigentlich, wenn man so seine Sachen auch aus den vergangenen Jahren, wir kennen ihn ja noch vom ESC 2015 mit Elena Born, Goodbye for Yesterday. Das ist wirklich, das war wirklich so ein bisschen, ja, netter Song, aber ging da nicht noch mehr, hatte ich noch so bei mir gedacht. Und der hat
ja,
sich,
oder Ott Leppland, oh,
ja,
das war so ein,
das war so
träniger Auftritt, ey.
Genau, der ist ja, was war das, 2012 für Estland angetreten und das war eigentlich Cooler 2.0 und das war eigentlich noch langweiliger als Cooler, fand ich eigentlich noch ganz schön damals. Aber das Ganze dann jetzt noch mal zu reiten, das finde ich dann eigentlich ein bisschen schade. Zumal, also im ESD Laul ist es eigentlich ähnlich wie auch bei Melodiefestivalen. Man sieht halt auch immer mal wieder diese Künstler wiederkommen. Und wenn die dann halt auch mal ein anderes Genre, das war jetzt beim Stefan ja auch, der hat eigentlich jedes Mal auch irgendwie ein bisschen was anderes gemacht. Und dann kann man so ein bisschen auch so einen Künstler dabei auch ein bisschen dann kennenlernen, was die dann eigentlich auch so drauf haben. Und wenn das dann immer so wieder das Gleiche ist, das finde ich dann natürlich auch tatsächlich ein bisschen schade. Ja, das war wie gesagt auch ganz schön, das zu verfolgen. Und ja, schauen wir mal, wie sich dann Stefan irgendwie halt dann so.
Also ist meine Nummer eins im Moment, wo wir gerade vorhin bei Italien davon gesprochen haben.
Okay. Ja, ich habe noch eine andere, die kommt dann nachher. Ja, und dann kommt eigentlich auch ein Vorentscheid, den wir beide ja auch sehr gerne auch verfolgen, aber insbesondere ja auch du. Es ist das der Melodie Grand Prix in Norwegen. Sonja, da will ich dir auch mal Feuer frei lassen. Erzähl mal.
Ja, wir haben es ja schon so leicht angeteasert beim letzten Mal, glaube ich. Der ist qualitativ richtig abgefallen im Gegensatz zum Vorjahr. Hat aber dieses Mal einen viel besseren und spannenderen Gewinner. Also, das passiert ja auch manchmal, ne? Ja, ich fand den tatsächlich viel belangloser in seinen Songs und in dieser Künstlerauswahl auch. Also, da war für mich eigentlich nichts dabei. Abgesehen von diesem einen Halbfinale, in dem wirklich ein paar Sachen waren, die ich spannend fand, die aber alle ausgeschieden sind. Also, auch so gerade der Steffen Jakobsen mit seinem Country-Song. Den habe ich dann auch so ein bisschen in Stefan wiedergefunden und war froh, dass wir dann doch einen beim ESC haben. Ja, nee, also das hat mich so gar nicht mitgerissen dieses Mal. Und es ist ja dann, also um das vorwegzunehmen, Subwoofer haben gewonnen mit Gifted Wolf und Banana. dass der Spaß-Act gewinnt und das auch noch zu Recht, sagt natürlich auch einiges über so einen Vorentscheid aus. Also, jetzt natürlich ist es kein schlechter Act und so, überhaupt nicht, der ist bei mir auch sehr hoch gerankt im Moment. Aber dass da kein normaler Pop-Act mithalten konnte und Zweiter geworden sind, North Kid mit einem wirklichen, also, ja, irgendwie ein süßer Auftritt, aber auch so ein belangloses Lied, fand ich. Und das, also da war sonst nichts dabei, was hätte gewinnen können, müssen, sollen. Aber, ja, schade drum. Aber deswegen hat es mir dieses Mal auch nicht das Herz gebrochen, von daher alles gut. Waren die eigentlich auch dein Gewinner? Haben wir, glaube ich, noch gar nicht drüber gesprochen, ne?
Ja. Ja, weil es halt tatsächlich auch, ich will mal sagen, nicht wirklich was anderes gab, ne? Insofern, genau das, wenn man Subwoofer hört, das ist ja ein guter Popsong und ja, man hat ja immer so ein bisschen, also die haben ja solche Wolfsköpfe auf, so in Gelb, und ich glaube, das Unterhemd ist ja, glaube ich, dann, das Oberteil ist ja dann auch in Gelb, und dann haben sie so Anzüge an und so gelbe Handschuhe, ich glaube gelbe Socken und so weiter irgendwie. Und man kann nicht wirklich sehen, wer da singt und so. Das ist ja auch alles wohl sehr, 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 sehr geheim, wer das eigentlich irgendwie ist, aber die können gut singen. Und insofern, wenn man den jetzt so im Radio hören würde oder nur so als Song, würde man sagen, ja, und dann auch der Refrain, ja, ist okay. So, und insofern ist das natürlich irgendwie, haben die Norweger jetzt nicht irgendwas geschickt, wo man so dachte, boah, ey, das ist ja lahm oder so. Insofern, am Ende des Tages kann ich da tatsächlich auch mitleben. Ich habe ja mal so angeteasert, als so die ersten Runden waren, Elsie Bay, so. Da ging es mir aber dann doch ein bisschen so, als ich das Finale dann mir angeguckt habe, da habe ich so gedacht, nee, boah, irgendwie nervst du mich jetzt mittlerweile, weil die Art, wie der Song ist, dazu war ihre Stimme nicht gut genug, fand ich. Und es gibt auch, das ist mir jetzt auch schon so bei diversen Vorentscheiden jetzt in den letzten Wochen aufgefallen, nicht nur das laute Singen, also hohe Töne irgendwie laut rausgeschrien in die Halle, sondern auch die leisen Töne, das kann auch nicht jeder Sänger. Und das war so ein bisschen, dass ich so dachte, wow, das ist irgendwie nach 2-3 Mal hören, nervt es mich irgendwie halt auch. Und insofern finde ich auch ganz gut, dass es nicht geworden ist. Und ich muss eins dazu sagen, ich bin ja auch immer so ein bisschen jemand, der auch so drauf schaut, ja, wie setzt der jeweilige Fernsehsender das auch so um. Ich finde dieses Konzept des Vorentscheids irgendwie auch so vom Design her, von den Abläufen und so, da kann man gar nicht so wahnsinnig viel dazu sagen. Zwischendurch war ja auch noch mal so eine Radiosendung, wo sie dann trotzdem die Kameras draufgehalten haben. Die haben sie dann noch mal gemacht, nämlich für diese Sisters Jansen, also wo sozusagen da auch noch mal die Künstler ausgewählt wurden, die dann doch noch mal, die ausgeschieden waren, die dann doch noch mal in diesen letzte Chance-Bereich sozusagen dann reingewählt worden sind. Und dann hat man diesen Abend dann nochmal wie eine ganz normale Vorrunde dann ablaufen lassen mit den zwei Duellen und dann so einem Endduell sozusagen, wo dann der Teilnehmer dann auch ausgewählt wurde. Und all diese Sachen, das fand ich irgendwie sehr schön. Ich fand auch die drei Moderatoren, wie heißt der, Karre Magnus Berg, Annika Momrath und Mikael Niva, die haben eigentlich ganz gut miteinander harmoniert. Annika ist ja, glaube ich, sogar die jüngste Moderatorin dieses Melodiefestivalen, glaube ich. Und die hat das auch sehr, sehr souverän gemacht. Ich glaube, das war irgendwann, war das die zweite Runde oder so, da musste sie einmal aussetzen, weil sie dann auch irgendwie Corona hatte irgendwie. Und es ging dann aber dann in der nächsten Woche dann auch mit ihr weiter. Und das muss ich sagen, das ist irgendwie alles ganz, ganz toll. Aber natürlich ist am Ende des Tages, spielen da die Songs eine Rolle und die müssen natürlich dann irgendwie auch kommen. Und da glaube ich, da haben die Norweger mehr drauf als das, was sie uns da dieses Jahr tatsächlich präsentiert haben. Aber insofern, Subwoofer, ja, gucken wir mal, wie weit sie kommen. Also da bin ich mal sehr, sehr gespannt.
Aber auf jeden Fall sehr schöne Choreografie haben sie auch, ne?
Ja.
Wie sie da rumhopsen auf der Bühne. Und das war auch so mein wholesome Moment eigentlich der ganzen Vorentscheide bisher. Es ist ja dann dieses übliche, Sieger wird gekürt und dann kommt ja nochmal der Auftritt mit dem Song. Und also sie nahmen da wieder Aufstellung, um das nochmal, um diese Performance noch einmal zu machen. Und dann kamen alle anderen Acts und, glaube ich, mit Songschreibern und so dann hinten dran auf die Bühne. Und Northkid, die zweite geworden sind, was ja auch relativ knapp war, ne? Also, weil die haben ja gerade aus ihrer Heimat im Norden, haben die ja sau viele Punkte bekommen, sodass es dann bis zur letzten Punktevergabe wirklich richtig spannend war. Und die dann aber, ja, unterlegen waren, aber das waren die ersten, die wieder auf der Bühne waren dann danach und sich sofort mit hingestellt haben und diese Choreografie strahlend mitgetanzt haben. Das fand ich so einen schönen Moment. Also ich meine, vorher hatten sie ja sozusagen verloren, aber die haben sich da trotzdem den Spaß draus gemacht und das andere supportet. Und das war ein sehr schöner Moment.
Ja, ja, fand ich auch. Ja, mal gucken. Das werde ich mal schauen. Jedenfalls auch in Norwegen ist natürlich auch immer die Begeisterung auch so in der Bevölkerung und so natürlich auch irgendwie ganz beneidenswert. Und das hofft man natürlich, dass das in Deutschland vielleicht auch mal irgendwann so ein bisschen auch hier in das Land so ein bisschen schwappt und dass man das vielleicht auch ähnlich feiert, wie es eben halt auch die Skandinavier oder eben halt auch insbesondere dann auch die Norweger machen. Ja, schauen wir mal. Der nächste Vorentscheid, muss ich ehrlich sagen, den habe ich jetzt nicht so konkret gesehen. Ich glaube, das war an dem Wochenende, als wir so richtig, als es so richtig viele, ja, das muss glaube ich am 12. Februar war das am Samstag, der ukrainische Vorentscheid. Den habe ich sozusagen dann so am Anfang gesehen. Der fängt ja laut nach unserer Zeit sozusagen immer schon um 18 Uhr an. Die Ukraine ist ja, glaube ich, ein oder zwei Stunden sogar sozusagen vor uns. Insofern kann man das dann immer ein bisschen früher sehen. Da hat es aber im Vorfeld, da war noch nicht so wirklich an diesen Übergriff aus Russland zu denken. Man hat irgendwas geahnt. Aber da gab es natürlich schon einen ersten Skandal, nämlich eigentlich zunächst hätte Alina Pasch diesen Vorentscheid gewonnen mit Shadow of Forgotten and Sisters. Das Ukrainische, das erspare ich mir jetzt mal. Und ja, da gab es jetzt sozusagen Unwägbarkeiten, weil sie sei dann eben halt dann auch in der Krim, ja, wie war das, in der Krim eingereist und aber die.
Ja, über Russland auf die Krim eingereist.
Ja,
und,
ja.
Und dann ging es, glaube ich, um Dokumentenfälschung, wenn ich das richtig mitbekommen habe,
ja.
Weil du darfst es nur mit bestimmten Dokumenten oder so, also oder nur mit einer Ausnahmegenehmigung, wie auch immer, und die wurde dann angezweifelt, dass die echt ist und so. Also sie ist jetzt keine Russland-Freundin oder dass sie den Krieg supporten würde, überhaupt nicht. Also das sieht man jetzt auch auf ihren Socials überhaupt nicht, aber es gab da wirklich irgendwie Ärger mit Dokumenten und so, und sie ist ja dann auch nicht die erste Künstlerin, also die ukrainischen Künstlerinnen und Künstler, dass die auch in Russland auftreten, das ist ja auch ganz normal. Also die sind, das sind ja eigentlich, und schon gar nicht künstlerisch, ist da ja auch eigentlich gar keine Feindschaft da gewesen, muss man wahrscheinlich jetzt irgendwie sagen, aber da ist sie auch nicht die erste, und ja, da gab es irgendwie Ärger und deswegen hat sie dann offiziell irgendwie zurückgezogen, aber da gab es natürlich auch den entsprechenden Druck.
Ja, und dann hat sie ja mehr oder weniger ja dann auch aus eigenen Stücken dann ihre Teilnahme dann auch wieder zurückgezogen. Und dann hat man sich sozusagen dann an die Zweitplatzierten gewandt, und das ist das Kalusch Orchestra mit Stefania. Ich habe mich ein bisschen an Goey irgendwie halt zurückerinnert, wobei der Song tatsächlich auch sehr gut gemischt ist aus Folklore, Rap ist da auch irgendwie dabei. Es sind auch tatsächlich so Beats, mit denen man wirklich gut abgehen kann. Eigentlich eine gute Nummer und eigentlich wieder auch sowas ganz Besonderes, was man eigentlich auch aus der Ukraine sehr gewohnt ist, dass da nicht Einheitsbrei geschickt wird, sondern eben halt wirklich auch gute Musik. Wie hat dir der Song jetzt gefallen von dieser Gruppe?
Ja, das ist schon ziemlich fantastisch, ne? Also, dass die es auch schaffen, wie sie es auch mit Goey geschafft haben, so diesen Folklore-Einschlag drin zu haben, ohne irgendwie so, weil Folklore ist ja auch schnell sowas Altbackenes, Trauriges, Biederes oder so. Und das überhaupt nicht, weil das ist so gemixt mit diesen moderneren Klängen und diesen Rap-Einlagen und so. Finde ich total super. Ich glaube, es ist ja auch der eine von Goey dabei sogar. Also weiß man ja dann auch, wo es teilweise herkommt. Aber gefällt mir richtig gut. Also es ist, Alina Pasch hätte mir auch super gefallen. Aber ich glaube, das ist jetzt gar nicht so eine große Schwächung, wenn du sagen willst, was für Chancen die haben. Ganz abgesehen von der politischen weiteren Entwicklungen, ob sie überhaupt teilnehmen oder was das mit ihren Chancen macht oder wie auch immer. Aber ich finde, das ist jetzt kein großer Qualitätsverlust tatsächlich. Also die als Zweitplatzierte fand ich auch schon im Wettbewerb von dem, was ich gesehen habe. Ich habe nicht so viel gesehen. Du hast schon gesagt, es hat relativ früh angefangen. Mhm. Die haben aber auch sehr gebummelt in ihrer Show. Also bis die da alle Teilnehmer, es waren glaube ich nur 8 oder so, bis die alle durch hatten, waren alle anderen Vorentscheider auch schon am Laufen. Und dann war das so ein Hin- und Her-Geseppe. Und damals habe ich auch schon gedacht, so, die haben echt eine angespannte Lage in ihrem Land und müssen jetzt irgendwie noch diesen lustigen ESC-Vorentscheid durchziehen. Das haben sie ja ganz gut trotzdem hingekriegt. Würden sie natürlich unter aktuellen Bedingungen nicht mehr so machen, ganz klar. Aber mit dem Kalusch Orchestra haben sie da, glaube ich, jetzt auch einen richtig guten Act gewählt.
Die lagen ja auch sehr dicht von den Punkten beieinander. Also es war ja wirklich nachher nur ein einziger Punkt. Insofern ist es jetzt nicht so, als wenn der Zweitplatzierte schon sehr abgeschlagen ist und naja, und dann schickt man den jetzt. Also insofern glaube ich, auch zu Recht haben sie das dann halt auch gemacht. Ja, gucken wir mal, drücken wir auch die Daumen, dass sie tatsächlich auch teilnehmen können aufgrund der Umstände. Du sagtest es ja eben halt auch schon, und aber ich finde immer, Ukraine beim ESC ist halt auch immer eine Bereicherung. Beim polnischen Vorentscheid, da hast du dich ja wahrscheinlich auch sehr, sehr gefreut, weil da ein ganz bestimmter Moderator diesen Vorentscheid ja dann auch moderiert hat, ne?
Ach, hab ich alles nur aus musikalischen Gesichtspunkten geguckt, was denkst du denn?
Ja, nämlich Rafal hat unter anderem das mitmoderiert, den Vorentscheid. Auch hier spare ich mir mal den polnischen Titel, weil ich leider nicht des Polnischen so mächtig sind. Außer du weißt jetzt, wie das ausgesprochen wird, aber weiß jetzt nicht.
Das tun wir lieber jetzt nicht an, das so zu tun, als könnten wir das aussprechen.
Ja, genau. Insofern sagen wir mal der polnische Vorentscheid, der ja übrigens auch nach meinem Empfinden auch jedes Jahr irgendwie anders heißt. Also es ist so ähnlich wie in Deutschland. Also muss man sich wahrscheinlich den Titel auch nicht unbedingt irgendwie halt
merken.
Wenn
sie überhaupt einen machen.
Ja, genau, wenn sie ihn dann auch überhaupt machen. Ja, der fand am 19. Februar dann auch statt. Der 19. Februar war auch so ein super Saturday irgendwie, wo ganz viele Entscheidungen auch getroffen wurden. In den Studios von TVP hat das stattgefunden. Es war auch mit Publikum. Die saßen auch relativ eng beieinander. Also das ist auch, einerseits freut man sich auch, dass es jetzt auch wieder möglich ist, Publikum auch wieder zuzulassen. Man sieht das auch bei Melodiefestivalen. Da machen sie es ja im Globen jetzt in den Vorrunden. Da, wo der ESC ja 2016 auch stattgefunden hat. Man sieht aber auch mit ja, etwas weniger Publikum, aber es sind schon ordentliche Massen. In dem Fall war das in einem TV-Studio. Keine Ahnung, wie viel das waren, aber es waren bestimmt auch so 300, 400 Menschen, die da postiert waren. Da waren ganz gute Songs dabei. Ich will das jetzt mal so aus meiner Sicht so ein bisschen abkürzen. Da waren eigentlich, da sind sozusagen drei Songs auch in diese engere Wahl dann auch gekommen, die wirklich sehr, sehr spannend waren. Nämlich einmal der Siegertitel von Christian Ochmann, River. Da können wir ja gleich nochmal dazu kommen. Ich fand Darias Paranoia auch irgendwie ganz interessant. Hätte ich auch mitleben können, wenn das weitergekommen wäre. Das wäre wahrscheinlich mehr was für den Euroclub auch gewesen. Was ich aber ganz spannend fand, war Unmute. Und zwar war das ein Song, der instrumental nur gespielt wurde. Und die, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, die Sänger haben dann in Gebärdensprache ihren Text sozusagen dargestellt. Ich weiß gar nicht, ob das so in der Form auch beim ESC zulässig gewesen wäre. Aber ich fand das mal ganz spannend als Beitrag, so ein Beitrag mit Gebärdensprache. Wie ist es dir dabei gegangen?
Fand ich eine saugeile Idee. Gut, dass es da aufgetreten ist. Ich glaube aber nicht, dass es beim ESC irgendeine Chance gehabt hätte. Also ich glaube, das hätte nicht. Da hätte man auch gesagt, ach, das ist ja ein nettes Zeichen, aber dafür hätte niemand angerufen. Das hätte nicht funktioniert. Mhm.
Ja, aber also wie gesagt, das wäre mal etwas gewesen, was so noch nicht da gewesen wäre. Also weiß man nicht. Aber letztendlich, oder magst du noch irgendwas zum Vorentscheid sagen? Weiß ich nicht, hast du den ein bisschen genauer geguckt? Was ist dir dabei noch aufgefallen?
Ja, so halb genau. Mir ist aufgefallen, dass sie sehr viele ehemalige Teilnehmer und Teilnehmerinnen haben auftreten lassen und jeder durfte irgendwie so einen alten ESC-Song gleich mitkillen, während er seinen eigenen gesungen hat. Auch ein sehr nettes Konzept gewesen, brauchen wir gar nicht näher drauf eingehen. Ja, jedenfalls, also mir ist beim Vorentscheid, ich habe so vorher die Songs mal durchgehört, also so eigentlich am Nachmittag, bevor der Vorentscheid dann war. Und ich war sofort komplett angefixt von River. Also für mich gab es nur diesen einen Gewinner und ich wäre auch stinkig gewesen, wenn der nicht gewonnen hätte. Es ist so ein wahnsinnig gutes Lied und so ein wahnsinnig guter Sänger. Das hat so ein bisschen was von Arcade für mich. Und da habe ich jetzt auch nicht so mit gerechnet, ehrlich gesagt. Also, dass erstmal Polen macht wieder einen Vorentscheid, ja. Und dann haben sie auch noch so was Geiles da im Vorentscheid und dann gewinnt das auch noch. Das war für mich, ist schon mal, ja, so eine der schöneren Sachen in dieser Vorentscheidsaison. Also, es war direkt was für meine, ja, Top 3, Top 2 im Moment. Da war ich sehr happy drüber. Also mit dem Ergebnis war ich dann super zufrieden. Ich fand jetzt von den Teilnehmenden, ja, war jetzt auch viel Zeug dabei, wo man sagt, das hätte ich jetzt nicht gebraucht. Aber die Top 3, wie du schon gesagt hast, die hatten alle was Spannendes und der Sieger war auch der Richtige.
Also ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich River als Song wirklich so geil finde, aber es ist halt wirklich diese unglaubliche Stimme, die der Ochmann da irgendwie hat. Das ist ja manchmal so. Es ist ja so, ja, würde ich mal auch so sagen, so bei so Künstlern wie Adele, da ist ja auch so, da kommt es fast schon gar nicht mehr so auf den Song drauf an, sondern die Stimme ist so einmalig und es ist irgendwie bei ihm auch so. Dass ja der Song auch gar nicht so stört, sondern man denkt so, wo kommt diese Stimme her? Das ist so ganz seltsam und ich glaube, der wird sehr viel Aufsehen irgendwie halt machen. Das ist schon ganz, ganz außergewöhnlich. Das hat mir wirklich gefallen und freut mich für Polen, weil Polen ja auch immer so ein bisschen Schwierigkeiten hat beim ESC, wirklich durchzukommen. Und das würde mich freuen, wenn der an der Spitze mitmachen würde. Wäre für mich auch ein Siegertitel. Ich sehe es jetzt nicht so ganz weit vorne, aber nicht so super vorne. Aber ich glaube, der wird sicherlich auch einer der Acts werden, wo man auch drüber sprechen wird. Das auf jeden Fall.
Ja, ist so mein John Stiers bisher des Jahrgangs.
Ja, könnte was werden, ja, genau. Ja, und dann kommt was ganz Außergewöhnliches, denn Vorentscheid mal zum Frühstück gucken. Also, das ist ja wirklich ja mal was ganz Außergewöhnliches. Australien, ja, man sollte sich wundern, ja, auch Australien nimmt am Eurovision Song Contest teil, das auch schon seit 2015. Und ich meine, zum dritten Mal machen sie jetzt schon einen Vorentscheid. Ganz einfach heißt der Australia Decides. Und es war mal auch ein Vorentscheid, wo man auch mal wieder verstanden hat, was gesagt wurde. Und ja, der findet alljährlich oder jetzt schon die drei Male jetzt auch an der Gold Coast statt. Das ist so in der, ja, ich würde mal sagen, im Osten, in der Nähe von Brisbane. Und sind 11 Teilnehmer angetreten. Joel Crazy und Maeve Warhurst haben diesen Vorentscheid moderiert. Und Sonja, du hast den ja auch geschaut. Was war denn dein Eindruck vom australischen
Ja,
Vor?
dass wir erstmal den Anfang nicht mitbekommen haben, weil sie es nicht geschafft haben, das Geoblocking auszuschalten.
Richtig, stimmt, stimmt.
Aber also ich bin reingekommen, glaube ich, so ziemlich mit dem ersten Act. Deswegen ist das der Teil, den ich beurteilen kann. Aber grundsätzlich ist ja dieses Moderatoren-Duo sehr witzig und auch sehr, ja, wie soll man sagen, sehr hingebungsvoll, was so den ESC betrifft. Das sind ja auch die beiden, die den Kommentar machen jedes Jahr für Australien. Das heißt, die sind tief drin und ja, wie soll man das sagen? Beides auch so Glitter-Bunnies, wie sie einfach zum ESC gehören, ne? Also so. Könnten auch eigentlich für Vivi-Blogs irgendwelche dämlichen Reaction-Videos aufnehmen. Ja, war aber sehr witzig, weil da kommt dann immer so diese ESC-Liebe raus bei denen. Und es kam auch wieder rüber. Und ich glaube, wir haben ähnliche Sachen schon vor 2 Jahren gesagt, dass die musikalische Qualität da nicht immer mithalten kann. Mit dem, was so außenrum und yeah und der ESC und Australien und wir haben so viel Spaß. Da kommen da Acts auf die Bühne, wo du denkst, so, Alter, das wollt ihr jetzt aber nicht wirklich schicken, ne? Und da waren dieses Mal leider auch wieder welche dabei. Wobei ich fand, dass sie dieses Mal die Top, ja, jetzt wollte ich sagen die Top 3, es war eine Top 3, war ein Act, den ich ganz furchtbar fand. Aber ansonsten Sieger und auch Drittplatzierte, was ich glaube ich am Ende, fand ich, hättest du beide sofort schicken können, beide super. Und deswegen hatten sie dieses Mal, waren sie an der Spitze zumindest ein bisschen besser aufgestellt. Aber sonst ist das immer eine sehr liebevolle Show. Zu ungewöhnlicher Zeit, aber natürlich auch eine sehr gute Zeit, weil da nichts anderes ist. Und man sich nicht ablenkt mit irgendwelchen anderen Vorentscheiden und jetzt tritt da jemand auf, sondern man kann sich drauf konzentrieren. Deswegen hat es wieder Spaß gemacht.
Ja, als Australien zum ESC gekommen ist 2015 und auch der Beitrag 2016, da habe ich immer so gedacht, so, boah, da kommt jetzt Hollywood zum ESC. Das waren wirklich hervorragende Beiträge. Und jetzt mittlerweile sind sie tatsächlich so in der Breite wirklich so im Mittelmaß, finde ich, auch angekommen. Und wie du schon sagst, die drei Top-Platzierungen, Sheldon Riley, der das dann auch gewonnen hat, Not the Same, Voyager mit Dreamer, ja, irgendwie so eine Rocknummer, aber die kamen tatsächlich auch sehr, sehr gut an. Und
bei mir nicht, die war scheußlich.
Ja, ist raus. Nee, ich fand's auch nicht so besonders. Und wie heißt sie? Jaguar Jonse, ne?
Jaguar Jones, die finde ich sowieso total super. Die war ja schon 2020 dabei und hatte dann zwischendrin auch ziemlich viel. Also sie hat es ja teilweise im Einspieler erzählt, dass sie so beim MeToo groß dabei war und da viel aufgearbeitet hat aus ihrer eigenen Biografie. Dann war es auch noch so, dass sie relativ am Anfang und damit auch nah an diesem ersten Vorentscheid auch Corona hatte. Und zwar so heftig, dass sie wochenlang im Krankenhaus lag und gar nicht wusste, kommt meine Stimme überhaupt wieder zurück und so. Dann hat sie aber seitdem, es hat dann zum Glück geklappt, dass sie wieder singen konnte, wieder Aufnahmen machen konnte. Ich habe das alles so ein bisschen immer verfolgt. Deswegen hat es mich super gefreut, dass sie da wieder im Vorentscheid dabei war. Sie hat ja sogar, wenn auch ganz, ganz knapp, das Jury-Voting sogar gewonnen. Und hatte ja auch so einen super emotionalen Auftritt und am Ende in Tränen. Und das hat ihr so viel bedeutet und das war so schön zu sehen. Sie hätte ich auch sehr gerne wirklich in Turin gehabt. Aber beim Sieger war es ja ähnlich, auch mit der Emotionalität. Und das war auch sehr verdient.
Ja, das ich habe in der Eurovision Scoreboard, da habe ich jetzt tatsächlich gestern das nochmal alles ein bisschen neu sortiert. Und da ist tatsächlich für mich jetzt im Moment gerade Sheldon Riley dann tatsächlich auch auf der 1. Weiß ich nicht, ob ich das noch dabei belasse, aber
du meinst jetzt insgesamt? Nicht für Australien,
genau,
sondern insgesamt?
Insgesamt, okay. Insgesamt, das habe ich irgendwie weil das war sehr, sehr emotional. Schon bei dem eigentlichen Auftritt gab es da auch so einen kurzen Moment, wo er dann, er hat ja so eine Brille, wo irgendwie so Schmuck runterhängt oder so. Also es ist ein sehr opulenter Auftritt, den er da ja so hat. Dann nimmt er das dann irgendwie so ab, so in diesem Song in der Mitte ungefähr. Da habe ich so gedacht, gehört das jetzt dazu? Und man merkte, das ist alles sehr, sehr emotional. Und als er dann gewonnen hat, dann war er schon fast gar nicht mehr fähig, sozusagen diesen Song auch zu Ende zu singen. Und aber das macht es ja eben halt auch so ein bisschen aus bei so einem Song, der eben halt auch so Emotionen transportiert. Und das hat mir imponiert. Also insofern, in Australien ist tatsächlich auch alles so weit gut gegangen, dass man eben halt nicht sich auf irgendwelche so mehr oder weniger Songs, die vielleicht in Australien gut ankommen. Da war ganz am Anfang dieses G-Nation, Bite Me, das war sehr, sehr amerikanisch und so, aber das waren jetzt auch alles so, da waren teilweise.
Das war amerikanisch von vor 20 Jahren.
Ja, ja, so irgendwie. Und da habe ich so gedacht, boah, ey, das ist doch jetzt nicht euer Ernst. Das ist vielleicht mal, das kann man mal irgendwo so weghören, aber das ist doch nicht etwas, womit man irgendwie halt diesen Kontinent da auch vertritt, zumal Australien ja auch eine sehr interessante Musikszene irgendwie auch hat, wo man dann auch denkt, Mensch, das muss doch irgendwie halt auch besser gehen. Von der Show her muss ich sagen, war es für mich tatsächlich eher ein bisschen low budget. Also da habe ich so gedacht, boah, da könnte man tatsächlich auch noch ein bisschen mehr, also man sieht da halt die Bühne und man sieht diesen Green Room, der eigentlich auch so ist wie in den letzten drei Malen des Vorentscheids. sind immer mal andere Moderatoren, die das irgendwie halt so machen. Und wie du schon sagst, es ist so ein bisschen Vivi-Blogs im Fernsehen. Also es ist alles ein bisschen sehr überdreht, was auch okay ist. Und wie gesagt, ja, und es ging relativ lange. Also es ging irgendwie 3 Stunden. Und also nach australischer Zeit ging das irgendwie um 19.30 Uhr irgendwie halt los, bei uns um 10.30 Uhr. Also das war wirklich so ein bisschen, wo ich so denke, ja, da könntet ihr vielleicht auch noch mal so von der Präsentation her noch mal ein bisschen tun. Also wollen wir mal hoffen, dass dieser australische Vorentscheid nicht in den nächsten Jahren noch so ordentlich so abflacht. Das wäre so ein bisschen mein Wunsch bei der ganzen Geschichte. Ja, und dann kommen wir schon zum letzten Vorentscheid, den wir heute besprechen, nämlich das finnische Uuden-Musikin Kilpailu. Das hat gestern stattgefunden, am 26. Februar. Da gab es jetzt auch eine Entscheidung. Und ja, das hast du dir ja auch. Wir haben gestern gar nicht so wahnsinnig viel geschrieben untereinander per WhatsApp. Wahrscheinlich, um uns da so ein bisschen auch hier heute für die Sendung so ein bisschen, bisschen dann neutral zu halten. Wie hat dir denn das UMK gefallen?
Ja, erstmal habe ich mich sau darauf gefreut. Also wir haben es ja auch schon vor in der vorletzten Folge ganz kurz angeteasert, da waren ja auch schon die Songs dann raus. Das war ja erstmal nett, wie die Songs da veröffentlicht wurden. Jeder hat so seine Bühne bekommen, weil sie einfach hintereinander weg an jedem Werktag einen Song rausgebracht haben und eben nicht wie andere so hier ist so ein Schlag von 20 Songs und die sind jetzt alle veröffentlicht und viel Spaß damit. Sondern jeder hat so seinen kleinen Auftritt bekommen sozusagen, seinen Vorab-Auftritt. Und dann konnte man das so ein paar Wochen auch reifen lassen und sich da irgendwie die Videos dazu anschauen. Und ja, also ich fand es qualitativ schon mal vorab vielversprechend und es hat es eigentlich soweit auch eingehalten. Und ich, also 7 Acts waren es dann am Ende, was ich auch eine ganz gute Zahl finde. Also man muss ja jetzt wirklich nicht in so einem Vorentscheid schon so ein ESC draus machen. Es sei denn, das Sanremo-Festival steht ja für sich, aber in so einem eigenen Vorentscheid, da wird's auch schnell anstrengend, finde ich. So, wenn es dann irgendwie mehr als 10 Acts oder so sind, dann wird das so langatmig und man weiß jetzt auch gar nicht, schnappen die sich alle gegenseitig die Punkte weg oder wie auch immer, wer gewinnt da am Ende und was war nochmal die 1 oder so. Deswegen fand ich 7 eigentlich eine gute Zahl. Ja, jetzt nicht wieder kommen mit dann vergebene Wildcard in Deutschland sind so 6. Ja, nein, genau. Aber ich fand's gut in Finnland. So, die haben's ja auch von Anfang an so gesagt. Ja, es war natürlich so typisch finnisch dann Rock-Acts dabei, unter denen ging es ja dann am Ende auch aus. Also The Rasmus haben gewonnen, was ich ja von Anfang an gehofft hatte mit Jezebel. Ja, wir sind jetzt einfach wieder 20 Jahre jünger und haben Federn auf dem Kopf. Und ja, so wirkte das aber auch. Also es war einfach klassisch The Rasmus, so waren die auch, als ich die vor 13 Jahren live in der Butch Cup gesehen habe. Deswegen, ja, sehr schön, würdige Gewinner. Haben sich gebattelt am Ende mit Cyan Kicks, mit Hurricane, das war ja auch so ein Rock-Ding. Also da haben Blind Channel natürlich auch so ein bisschen ihre Spuren hinterlassen vom letzten Jahr mit dem guten Ergebnis dann am Ende auch. Die hätte ich auch gefeiert, wenn die es geschafft hätten. Die haben mir leider vorab eigentlich ein Interview versprochen und haben mir die Fragen nie beantwortet. Von daher war es vielleicht Karma, dass sie am Ende nicht gewonnen haben. Aber, und ich weiß es, ohne dass wir geschrieben haben, was dein Favorit war. Und den fand ich auch total geil. Das war Bess. Die Sängerin mit dem wunderbaren Titel Rampampam war, glaube ich, dein Favorit. Musst du kurz ein Ja einwerfen, bitte.
Ja.
Siehste? Und fand ich total geil, weil diese Choreo, also erstmal machen die eine Choreo und kommen dann mit Baseballschlägern an, diese irgendwie schwingen und sich drauf aufstützen oder wie auch immer. Und dann später in der Choreo fangen diese Baseballschläger einfach an, Feuer zu sprühen. Ich dachte so, wie geil, was ist das für eine geile Choreo? Also natürlich, das geht wahrscheinlich auch unschön, wenn es Dynamo Dresden auswärts ist oder so, aber für eine Musikbühne fand ich das super witzig und es hatte auch so super viel Power und über Bess auf der Bühne hätte ich mich auch total gefreut in Turin. Also die Baseballschläger-Choreo in Turin auch immer her damit. Also von daher dachte ich, wow, da sind jetzt 3 Acts, bei denen ich sage, oh, eigentlich will ich alle 3 da sehen. Weil die alle 3 irgendwie so ein cooles Faktor hatten. Und auch von dem anderen Zeug, wenn ich jetzt schon 3 angesprochen habe, da wurden so ein bisschen, also so ein bisschen durchgehangen im Vergleich zu den anderen dreien, der Rest. Und es gab nur eins, was mir wirklich nicht gefallen hat. Und das war, sie war eigentlich sehr hoch gehandelt, die Oliveira. Kannst du gleich deinen Take dazu sagen? Weil ich jetzt wieder sagen würde, die geht so ein bisschen in die Richtung Elsie Bay. Und dann sind wir wieder bei deinem Crush vom letzten Jahr. Ja, in diese Billie Eilish, ah, ich leide so Richtung. Aber bei ihr hat mir das überhaupt nicht gefallen, weil so diese, die Stimme, die ging für mich einfach nicht. Dieses leidende Gesinge, das kann schnell nervig werden. Ich fand's bei ihr super nervig. Dann dieser Auftritt, in dem sie eigentlich die meiste Zeit nur da saß, wie, ja, keine Ahnung, die Meerjungfrau auf ihrem, ja, was ist das da in Kopenhagen, auf ihrem kleinen Podest.
Mhm.
Und irgendwie hat sich nicht viel bewegt. Alles, was sie irgendwie so an Choreo hatte, war erstmal dieses Streichholz, was so ganz langsam abgebrannt ist. Und genauso war auch ihr Song. Ja. Es war wirklich wie so ein Streichholz, dem du zuguckst und das einfach nicht kürzer wird. Und dann mit, noch mit so einem Spruch, das, also thank God I'm an Atheist. Ja, kann ich inhaltlich komplett unterstützen, aber dieser Spruch an sich, der ist einfach so T-Shirt im 1-Euro-Laden gekauft und da steht das drauf. Am besten noch mit so einem frechen Smiley und so einem Teufelsding. Ja, also das war, da habe ich nur gedacht, weil sie so hoch gehandelt wurde im Vorhinein auch, dass ich so, bitte schickt nicht das, wenn ihr so eine gute Auswahl habt. Aber Finnland hat nicht enttäuscht und geliefert. Vielen Dank dafür.
Ja, vieles kann ich tatsächlich auch unterstützen, was du sagst. Ich hätte mir Bess auch, hätte ich eigentlich lieber gesehen. Ich bin von The Rasmus nicht so überzeugt, weil es ist tatsächlich, also wir haben ja so speziell auch im letzten Jahr eben beim ESC kann man ja schon irgendwie so ein bisschen auch die Retro-Phase so, ja, wir lassen wieder die 80er irgendwie halt aufleben und so. Und das ist ja so ähnlich wie in der Mode. Vieles kommt ja irgendwie wieder, aber die Schnitte sind dann doch alle ein bisschen moderner und doch anders. Es kommen gewisse Trends irgendwie halt wieder. Und bei The Rasmus ist es halt tatsächlich, ach, jetzt schicken wir doch noch mal irgendwie einen Song von den Sommerhit von 2005. Und deswegen finde ich die Auswahl jetzt nicht so. Wahrscheinlich wird der Name ziehen, aber ich bin mir noch auch noch nicht so hundertprozentig sicher, ob das wirklich tatsächlich was fürs Finale wird. Wir werden mal schauen. Bei Bess fand ich, am Ende des Tages, glaube ich, ist sie es deswegen nicht geworden. Ich weiß nicht, woran es lag. Lag es entweder an ihrer Stimme oder die Musik war etwas zu laut aufgedreht. Also ihre Stimme verschwand sehr stark in dem Halbplayback. Und das könnte das vielleicht ein bisschen gemacht haben, dass sie auch dann nur Dritte geworden ist. Aber ich fand die Show irgendwie tatsächlich wunderbar. Also, ja, du hast es ja schon beschrieben. Also, das fand ich ganz, 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 ganz groß. Hätte ich super gerne gesehen. Was mich an dieser ganzen Auswahl besonders, was mir besonders gut gefallen hat, 4 von 7 Beiträgen sind auf Finnisch gewesen. Und nun ist natürlich irgendwie Finnisch nicht unbedingt jetzt so eine Sprache, wo man international wirklich punkten kann, aber du hörst dann eben halt raus, wo kommt es her. Und das hat mir auch insbesondere bei Bess irgendwie gefallen. Also hätte ich jetzt noch die Daumen gedrückt, dass sie dann nicht, wenn sie es geworden wäre, dass sie dann irgendwie sagen, ah, jetzt machen wir es aber auf Englisch, weil wir wollen ja auch international irgendwie verstanden werden. Aber das war wirklich, das war wirklich ganz groß. Aber ich kann irgendwie nachvollziehen, wo es herkam. Bei Oliveira, ja, weißt du ja selber, dass ich tatsächlich dann auch tatsächlich ein bisschen so eine etwas melancholische Ader auch für solche Songs irgendwie halt habe. Mich hat der Song nicht so wahnsinnig gestört. Für mich hat er sich wirklich sehr international angehört. Er hörte sich dann wiederum nicht so an wie ein Beitrag aus Finnland. Das hätte mich tatsächlich auch nicht gestört. Mehr hat noch ganz gut Younghearted irgendwie gefallen, Sun Numero. Das fand ich war auch noch eine schöne Song, noch eine schöne Nummer. Und natürlich, und ich glaube, er weiß es selber, dass er keine Chance gehabt hat, aber selbst Toni Lehtinen hat eigentlich auf der Bühne super geil gerockt. Also das muss man auch mal irgendwie so sagen. Der hatte da Spaß irgendwie halt drauf. Er hat ja auch wesentlich mehr Zuschauerpunkte gekriegt als Jurypunkte. Und der hat, glaube ich, der hat gewusst, dass er irgendwie nicht nach Turin fährt, aber der hat da irgendwie, der hat das irgendwie gut gemacht und fand ich irgendwie auch noch ganz, ganz groß. Und ich habe das auch schon bei Twitter irgendwie halt geschrieben. Ich kann mich noch so an dieses UMK der letzten 7, 8 Jahre auch so erinnern. Da hat man ja auch sehr stark rumexperimentiert. Teilweise hat man es dann ja mal ausgesetzt, weil man dann intern ausgewählt hat und dann hat man es wieder eingeführt und so. Und da hat man wirklich auch ziemlich schlimme Sachen in den letzten Jahren auch dort platziert. Und dieses Jahr hat man sich wirklich Mühe gegeben mit richtig tollen Songs, auch von der Mischung irgendwie auch gut, von der Qualität her gut. Und ich hoffe, dass das die Finnen wirklich auch weiterführen und dass das wirklich auch so weitergeht. Also ich habe gestern Abend mich von Finnland wirklich sehr gut unterhalten gefühlt. Also das war wirklich ein schöner Vorentscheid, sowohl von der Show als auch letztendlich von den Songs. Das hat wirklich riesen, riesen Spaß gemacht. Und ich freue mich für dich, dass deine Rasmus dann gewonnen haben.
Oh, meine Rasmus, so ist ja jetzt auch nicht. Aber
na, du hast ja lange promotet.
Ja, ich biete dir die Wette nach wie vor an, dass sie natürlich ins Finale kommen. Und um diese Klammer jetzt nicht offen stehen zu lassen, sie sind mit Startplatz 1 ins Rennen gegangen.
Ja, das stimmt. Das ist wahr. Also insofern spielt das, aber es haben auch, glaube ich, schon beim ESC haben ja auch, ich weiß von ein oder zwei Songs, Kisses for Me und wie hießen die Niederländer dann?
Ich wollte gerade sagen, da gehst du schon aber weit zurück.
Ja, ja, und die haben auch auf Startplatz 1 haben dann gewonnen. Also insofern, das ist nicht unmöglich. Man sagt ja immer, der Startplatz 2 wäre da immer so ein Todesplatz. Da wird das meistens nichts. Aber gut, was sind schon Statistiken? Irgendwann wird das vielleicht auch mal. Ja, ja, wir können uns, wir überlegen uns mal welchen Wetteinsatz wir da machen oder so irgendwie, weiß ich nicht, laut auf dem Marktplatz in Turin irgendwie den Siegertitel singen oder so, keine Ahnung, können wir ja mal gucken irgendwie, was wir uns da irgendwie überlegen. Das ist dann so. Ja, also wir haben schon einiges an Vorentscheiden auch tatsächlich gesehen. Zwischendurch läuft auch immer das Melodiefestivalen. Das werden wir uns dann mal zu Gemüte führen. Ja, das wird dann beim übernächsten Mal sein. Aber wir können ja dann schon mal sagen, also gestern am 26. Februar hat auch Island gestartet mit dem Söngvar Keppnin, mit der ersten Runde. Serbien fängt auch an am 3. März. Ich überlege gerade, das müsste der Mittwoch sein. Donnerstag, ne? Vierter ist ja der Freitag, also am 3. März, am Donnerstag ist das erste Halbfinale in Serbien. Dann haben wir natürlich den deutschen Vorentscheid am 4. März. Dann geht Dänemark am 5. März, am Samstag los und auch Frankreich wird C'est vous qui décidez wieder an den Start bringen mit einem Finale am 5. März. Dann beginnt auch das Festival da Canção in Portugal. Also es wird noch einiges zu besprechen sein. Das werden wir uns dann in der übernächsten Folge dann auch anschauen. Denn wir sind ja auch schon bald wieder am Start, denn der deutsche Vorentscheid findet ja statt und da werden wir uns dann natürlich auch nochmal in einer Sonderfolge dann danach auch nochmal darüber unterhalten. Was ist jetzt so in den nächsten paar Wochenenden deine Vorentscheide, die du dir dann anschauen wirst? Ich rate schon, ich kann mir schon vorstellen,
du weißt es eh schon. Hm? Das Gute ist ja, der Deutsche steht ja erstmal für sich alleine, da verpasst man ja auch gar nicht wirklich was anderes. Das ist schon mal eine gute Sache, weil das sind ja eigentlich immer die Samstage. Und Deutschland hat es tatsächlich öfter auch mal an einem Donnerstag gemacht, ne? Dieses Mal ist es ein Freitag. Und dann am Tag danach, ich bin natürlich immer an Dänemark interessiert, was die so machen. Deswegen, der wird dann meine Prio haben. Und dann irgendwann, ich habe noch gar nichts von Schweden gesehen. Irgendwann muss ich mich auch mal mit Schweden dann beschäftigen, zumindest dann im Finale auf jeden Fall. weil da fehlt mir jetzt noch ziemlich viel Vorbildung, aber da gehe ich wahrscheinlich relativ blank dann einfach ins Finale rein.
Ja, so mache ich das auch. Ich habe jetzt in den letzten Wochenenden mir das dann sozusagen im Nachgang angeschaut, habe immer dann versucht, das Ganze immer so ein bisschen zu umgehen, um mich nicht zu doll zu spoilern. Melodiefestivalen ist aber wie Melodiefestivalen irgendwie so ist. Man kann nicht wirklich jetzt so super Negatives dazu sagen. Das hat seine Freunde, aber es ist nicht unbedingt jetzt mein Vorentscheid. Aber sicherlich ist da immer mal so ein Blick darauf. Oskar Sia unter anderem moderiert das Ganze ja. Das macht er auch irgendwie, macht er ganz toll. Die Halle ist auch wieder voll mit Publikum. Man freut sich irgendwie tatsächlich so ein bisschen darüber, wie man es schafft, wirklich auch die ganze Familie sozusagen mit dieser Unterhaltung irgendwie anzusprechen. Also da sind auch viele spannende Wiederkehrer auch so dabei. Das werden wir uns dann nochmal tatsächlich so im Nachgang irgendwie anschauen. Die Livestreams und die entsprechenden Termine könnt ihr dann auch wieder auf unserer Seite escgreenroom.de unter, oben ist dann sozusagen der Kanal, der angeklickt werden kann, ESC Live. Und da aktualisieren wir dann auch immer auch die Terminliste und da sind dann auch immer jeweils, bevor dann die Vorentscheide anstehen, dann auch die Livestreams, die wir für euch dann da zur Verfügung stellen. Da braucht ihr nicht wieder so kreuz und quer durchs Internet irgendwie zu recherchieren, sondern wir versuchen, euch dann einen Livestream da zur Verfügung zu stellen, mit dem ihr auch ohne Geoblogging dann irgendwie halt auch gucken könnt. Ja, Mensch, dann haben wir es ja doch noch irgendwie ganz glücklich aufgrund der anderen Situationen wirklich auch nochmal schön hier zelebriert. Wir werden dann mal schauen, was der deutsche Vorentscheid wirklich so bringt für uns und was wir da so zu erwarten haben. Ob wir da vielleicht auch wieder irgendeinen Skandal oder eine Überraschung irgendwie erleben, da haben wir ja auch schon mal so das eine oder andere Mal ein Ereignis erlebt. Das weiß man ja vorher nicht und insofern macht es die ganze Sache natürlich dann auch immer wirklich so ein bisschen spannend an der Stelle. Ich würde sagen, dann machen wir doch den Sack wieder zu und wir sind ja auch schon bald wieder, schalten uns bald ja schon wieder zusammen und sprechen dann über den deutschen Vorentscheid. Und da gucken wir mal, wie das ausgegangen ist.
Das wird gemacht.
Okay, dann vielen Dank dafür, dass ihr uns wieder eingeschaltet habt. Ihr könnt auch gerne Kommentare bei uns hinterlassen. Nach dem Outro nochmal alle Informationen dazu. Und Sonja, dann würde ich sagen, wünsche ich dir auch nochmal einen schönen Tag. Vielen Dank, dass du wieder da warst und dass wir hier wieder über einen unserer Lieblingsthemen, den Eurovision Song Contest, hier wieder zusammen gesprochen haben. Einen schönen Tag wünsche ich dir noch. Bis dann.
Ja, dir auch.
Tschüss.
Tschüss.
Das war der ESC Green Room, der Podcast zum Eurovision Song Contest mit Sonja Riegel und Sascha Gottschalk. Weitere Infos über den ESC und über diesen Podcast findet ihr auf escgreenroom.de. Dieser Podcast ist ebenfalls auf Twitter, Facebook und Instagram mit dem Handle ESC Green Room zu finden. Wenn ihr Sonja und Sascha auf Social Media folgen möchtet, findet ihr die Kontaktdaten ebenfalls auf dieser Website unter dem Link Doppelspitze. Auf escgreenroom.de könnt ihr außerdem unter dem Post dieser Folge euren Kommentar hinterlassen. Ihr könnt aber auch eine Mail an kundendienst@escgreenroom.de schreiben.